Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen bei uns. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn wir heute über Klima reden, dann denken die meisten von uns, ich auch, vermutlich als erstes an Klimawandel und Klimakatastrophe und auch daran, dass Klima uns einfach alle, überall auf der Erde betrifft.
Wir wissen, das Klima ist ein globales Strömungssystem. Und das heißt, was immer wir an einem Ort tun, ist in ständiger, unmittelbarer Verbindung mit ganz vielen anderen Orten an der Welt. Und was an anderen Orten an Zerstörung passiert, Stichwort Amazonas, betrifft uns hier. Entweder wir haben die absolute Ordnungsmacht oder wir haben eben Krieg aller gegen alle. Das ist das, was ich die hobbesianische Alternative nenne. Und die sehe ich in heutigen Fantasien über den Klimawandel wieder. Die Frage ist, was ist die Alternative dazu? Das wäre zunächst mal ein Verständnis von Kultur als ein Sich-Einrichten im Klima.
Wie könnte eine neue Perspektive auf das Thema Klima aussehen? Das ist die Frage, um die es in unserem Hörsaal heute geht. Unsere Rednerin, das ist die Literaturwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin Eva Horn. Und ihr seht schon, es geht heute nicht um die Physik des Klimawandels oder um ökologische oder soziologische Überlegungen. Im Vortrag heute geht es darum, wie sich unsere Vorstellung davon, was Klima ist und wie es unser Leben bestimmt, wie sich das im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Dabei geht es, das ist Eva Horn wichtig, erst einmal gar nicht um Klimawandel. Eva Horn fragt vielmehr, was heißt es, in einem bestimmten Klima zu leben? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Wie können wir mit unseren Lebensgewohnheiten, mit unserer Kultur und unserem Sozialleben einen Weg finden, uns in einem bestimmten Klima, wie sie es nennt, einzurichten? So über das Thema Klima nachzudenken und nicht nur sofort an Risiken und Katastrophen zu denken, das könnte hilfreich sein, argumentiert Eva Horn und sagt, wir können da so manches lernen davon, wie andere schon vor Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten über dieses Thema nachgedacht haben. Wie sie das getan haben, das erzählt Eva Horn jetzt in ihrem Vortrag. Der hat den Titel Klima und Gemeinschaft. Sie hat ihn am 2. Juli 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe Theorie und Gesellschaft des Instituts für Sozialwissenschaften.
Mein Thema Klima und Gemeinschaft ist die Frage, wie wir Klima neu denken können außerhalb dieser typischen Framings, die wir im Moment benutzen, um über Klimawandel zu reden. Deshalb heißt das auch nicht Klimawandel. Mir geht's auch nicht um Klimawandel. Erstmal werde ich ein bisschen tatsächlich über Klimawandel reden, um dann aber davon wegzukommen. Und das politische Imaginäre. Im zweiten Punkt werde ich über die hobbesianischen Relikte dieses politischen Imaginären des Klimawandels reden, um dann eine andere Tradition vorzustellen, das heißt das politische im Klimadenken. Da geht es um Texte von der Antike bis zur Aufklärung etwa, die versuchen nicht Klima als Externalität, als etwas sozusagen ein Problem oder eine Ressource zu denken, sondern die das politische Selbst im Klima, also unter bestimmten Umweltbedingungen denken. Dann die Frage, wie ging es damit zu Ende? Das ist die große Separation von Klima und Sozialem und schließlich vermischte Vorschläge, die stark Bruno Latour aufgreifen, der Luftverbundenheit oder der Frage, wie man Klima und Gesellschaft im Klima anders denken könnte. So. Fangen wir mal an. Also das ist das, woran wir denken, wenn wir Klima hören. Im Wesentlichen ist es Klimawandel. Es sind abstrakte Graphen. Es sind meistens globale Perspektiven. Mittlerweile hat sich so ein bisschen die bange Frage durchgesetzt, was bedeutet der Klimawandel für uns hier, für Berlin, für Wien, für die Steiermark. Aber es geht immer um diese sehr, sehr abstrakte Darstellung, die im Wesentlichen Klima als sozusagen eine Naturgegebenheit, die die Folge von menschlichen Interventionen ist und so weiter, versteht und damit darüber nachdenkt, welche Formen von Risiken zum Beispiel der Klimawandel, also eine sich ändernde, eine instabile Natur für Gesellschaften, aber vielleicht noch wichtiger als Gesellschaften, die Ökonomien der Welt haben. Das heißt, Klimawandel wird als politisches Problem in der Weise angesprochen, dass Klima eine Externalität ist, also entweder eine Ressource, ja, also bringt uns das was, der Klimawandel, oder wie sind wir beschaffen, wie ist eine Gesellschaft beschaffen, indem sie diese und jene klimatische Ressource hat oder auch klimatische Risiken, man denke an niedrig gelegene Regionen und so weiter. Das heißt, es ist ein globales Problem mit lokalen Schauplätzen, aber ein Problem, das in seiner Globalität eben genau darin besteht, dass es gegenwärtige Strukturen der Koordination, der globalen Koordination massiv übersteigt. Welche Fantasien sich an diese Übersteigung, also wir können das schwer aushandeln, ranknüpfen, werde ich Ihnen gleich zeigen. Es übersteigt natürlich auch die Zeithorizonte, die sehr, sehr kurzfristigen Zeithorizonte von Politik oder überhaupt gesellschaftlichem, wirtschaftlichem Management. Klimaschutz wird heute von allen Seiten, kann man sagen, im Grunde genommen oft in zwei Weisen thematisiert, nämlich entweder als Sicherung von Wohlstand, wenn wir nicht Klimaschutz betreiben, dann wird unser Bruttosozialprodukt sinken, oder wenn wir Klimaschutz betreiben, dann wird die deutsche Wirtschaft leiden und so weiter. Also ich meine, jeden Tag steht dazu etwas in der FAZ. Meine These wäre zu sagen, das ist vielleicht nicht der Punkt. Klimaschutz wird sehr häufig, also gerade von rechter Seite, auch als Beschränkung von Freiheit gesehen oder als Verzicht. Diskurs. Und dann gibt es eben zwei Weisen, sich mit Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen, nämlich entweder als Risikokalkül im Wesentlichen in den ökonomischen Settings oder eben als katastrophisches Imaginäres. Das heißt, im Hintergrund dieser Frage nach, wie viel Risiken wird der Klimawandel bringen, steht im Grunde genommen ein katastrophisches Imaginäres. Und das kann man sehr, sehr schön in den popkulturellen Behandlungen des Klimawandels sehen. Die Idee, dass also eine plötzliche Klimakatastrophe über eine Region oder auch über die ganze Welt hereinbrechen könnte und alles sozusagen schockgefriert. Das sind sozusagen Versuche, eben aus diesem Risikokalkül auszusteigen. Also es könnte einfach so dystopisch werden, dass die Monetarisierung und die Wahrscheinlichkeitskalküle überhaupt nicht den Punkt treffen. Die zweite Fantasie, und da wird es eben politischer, ist die Vorstellung von einer Welt, also Dystopie ist da das Schlagwort. Und ich finde, diese Dystopie ist selber eine Fantasie, die irgendwie nicht in die richtige Richtung schaut. Die dritte Fantasie inkludiert im Grunde die zweite, das sind Inklusions- und Exklusionsszenarien. Und ganz, ganz viele von diesen Szenarien in der Literatur drehen sich entweder um totalitäre Diktaturen, in denen also eine hochgradig kontrollierte Gesellschaft darüber wacht, wer emittieren darf und wer in Sicherheit lebt und so weiter. Oder eben diese Dystopien oder die Frage, was passiert an dieser Grenze? Also wer kann rein, wer kann raus? John Lanchester's The Wall ist zum Beispiel so ein Text, in dem es eigentlich nur darum geht, eine Mauer zu verteidigen um England, an der Klimaflüchtlinge ankommen. Ja, und also nach innen ist es nicht schön und nach außen ist es noch viel schlimmer. Also der Kern dieser Fantasie ist sozusagen eine Zwei-Welten-Lösung, die eine brutale Exklusion der vielen gegenüber einer angenehmen Lebensweise für die wenigen sozusagen durchsetzt. Gut, das wäre meine These, sind im Grunde genommen Fantasien, die sehr, sehr stark eine sehr, sehr alte Alternative bearbeiten, nämlich die Alternative von totaler durchsetzungskräftiger Ordnung auf der einen Seite und auf der anderen Seite völligem Chaos. Und diese Alternative stammt von unserem Freund Thomas Hobbes, der also in seinem Leviathan eine sozusagen eine Herrschaftsfigur, eine Souveränitätsfigur entwirft, die den Willen der vielen sozusagen verkörpert, aber die dadurch auch absolute Durchsetzungskraft hat. Warum ist das interessant? Das Interessante ist, dass nicht nur diese Figur der totalen Herrschaft und dessen, was sie aufhalten, was sie abhalten soll, wieder auftaucht, sondern auch diese Figur des Leviathan als eine mögliche Lösungsfigur der Probleme des Klimawandels aufgegriffen wird. Und zwar von zwei, finde ich, sehr interessanten Geographen, Mann und Wainwright. Ich habe leider die Vornamen vergessen, aber es ist ein ziemlich interessantes Buch, in dem sie, wenngleich recht schematisch, dieses Problem der Koordination, einer sozusagen globalen Koordination von Emissionen und ja, Klimaschutz durchspielen. Und ein Modell ist eben der Leviathan, und zwar ein globaler Leviathan. Also eine Souveränität, eine globale Souveränität, die nicht über den Ausnahmezustand entscheidet, sondern die darüber entscheidet, wer emittieren darf, wer bestimmte Ressourcen verbrauchen darf und so weiter. Der Ausnahmezustand, also auf den Hobbes und auch später Carl Schmitt diesen Leviathan hin entwerfen, sagen, der Leviathan erklärt den Ausnahmezustand, aber reagiert eben auch auf eine akute, chaotische Krise, die er nur durch diesen absoluten, souveränen Durchgriff lösen kann. Das wäre sozusagen der galoppierende Klimawandel. Ja, sozusagen Climate Emergency, okay. Also die Idee wäre, was wir heute brauchen, oder eine Möglichkeit wäre eben so ein globaler Leviathan, der diese ganzen nationalen Egoismen und Freeriding-Prozesse, die man hat, dadurch, dass sich auch private Spieler nicht daran halten, dass viele gar kein Interesse haben an Klimaschutz und so weiter, also überrollen könnte oder darüber regieren könnte und sozusagen globale Regeln aufstellt. Wie gesagt, das ist ganz ausdrücklich eine hobbesianische Fantasie. Der Punkt oder das große Argument, das Hobbes aufführt, um diesen Leviathan sozusagen vorzuschlagen, als zweiter, nicht erster, aber zweiter Entwurf einer absoluten Monarchie. Der andere ist Baudin, den habe ich rausgeworfen, um jetzt nicht noch tiefer in die Renaissance hinein warten zu müssen. Aber das Argument von Hobbes geht ganz einfach. Es gibt einerseits Naturzustand. Der Naturzustand besteht darin, dass alle Menschen mehr oder weniger gleich sind. Hobbes hat, und das ist ganz wichtig, ein absolut universalistisches Menschenbild. Der verhandelt ja in Leviathan erstmal sehr, sehr lange die Fähigkeiten des Menschen. Und das sind alle Menschen. Ja, das sind einfach die kognitiven, die emotiven und so weiter Fähigkeiten aller Menschen. Aber da diese Menschen alle gleich sind und das gleiche Recht haben, sich Dinge anzueignen, wird, wann immer der eine etwas haben will, was die andere hat, es zu Gewalt kommen. Um das zu verhindern, brauchen wir dies. Dies ist sozusagen die Lösung. Also alle delegieren ihre Gewalttätigkeit an die eine Person, die eine Ordnungsmacht, die über alles entscheidet. Und sonst herrscht Krieg aller gegen alle. Und es scheint mir, diese hobbesianische Alternative zu sein. Also entweder wir haben die absolute Ordnungsmacht und ihre Exklusions- und Kontrollmechanismen, oder wir haben eben Krieg aller gegen alle. Das ist das, was ich die hobbesianische Alternative nenne, und die sehe ich in heutigen Fantasien über den Klimawandel wieder. Die Frage ist, was ist die Alternative dazu? Das wäre das, was ich das Politische im Klima nenne, oder eine Verzahnung von Gesellschaft und Klima, die nicht diese Externalität, hier ist die Gesellschaft und unten drunter ist halt, sind die Lebensformen, aber die sind im Grunde genommen gleichgültig, sondern die Klima als Grundlage des Politischen sieht. Und da kommen wir in Materialien und Texte, die uns heute eigentlich oft unmöglich erscheinen. Zunächst mal, was war Klima? Klima war zunächst mal nicht ein Begriff für irgendwelche globalen Strömungssysteme, für die Zusammensetzung der Luft und dem Gasgemisch, das einen Anteil von vorindustriellen etwa 250 Parts per Million CO2 hat. Und dann die Frage, wie sieht das jetzt aus? Jetzt haben wir etwa 425 Parts per Million. Also, und was ist der Unterschied? Das ist nicht Klima gewesen, sondern es ist ein geografischer Begriff. Hier eine alte Landkarte aus einer Illustration eines mittelalterlichen Buchs, das einfach die ptolemäische Ökumene nach dem damaligen Wissen vorführt. Und da haben wir schon Breitengrade und Zonen, sozusagen klimatische Zonen. Und das ist, also dieser geografische Begriff von klimatischen Zonen ist im Grunde genommen der ursprüngliche Klimabegriff. Der Klima stammt von dem Verb klinein, also neigen. Und es geht sozusagen um den Einfallswinkel der Sonne auf eine bestimmte Region. Das heißt auch, sowas wie globales Klima ist ein vollkommenes Oxymoron in diesem alten Sinne, sondern immer nur, Klima ist immer nur das Klima eines bestimmten Ortes. Und das Klima ist etwas, was Unterschiede macht. Zunächst der vielleicht wichtigste Text über Klima, der den Begriff überhaupt nicht benutzt, sondern der redet von Luft oder Lüften, Lüfte, Wasser und Orte, Perieron, Hydaton, Topon von Hippokrates oder aus der hippokratischen Schule. Das ist die Vorstellung, dass jeder Körper, jede Lebensform und die Gesundheit der Bewohner an einem Ort ganz intensiv beeinflusst sind von den Umweltgegebenheiten dieses Orts. Die moderne Übersetzung dieses hippokratischen Textes heißt denn auch die Umwelt. Es ist aber philologisch kein guter Plan, weil ein heutiger Umweltbegriff absolut nicht der ist, den Hippokrates meint. Hippokrates geht es um singuläre Orte, die alle jeweils anders sind und an denen leben die Menschen anders, haben andere Körper, haben andere Gewohnheiten. Das heißt, also Klima erklärt sozusagen alle möglichen Unterschiede. Ich zitiere das kurz, wer der ärztlichen Kunst, das ist der Anfang des Textes, in der richtigen Weise nachgehen will, der muss Folgendes tun. Erstens muss er über die Jahreszeiten, über die Wirkungen nachdenken, die von jeder Einzelnen ausgehen können. Ferner muss er über die Winde Gedanken machen, über die warmen und die kalten und zwar vor allem über die allen Menschen gemeinsam. Er hat so die Vorstellung, es gibt globale Winde, aber also global im Sinne der Ökumene, ne? Also das ist im Wesentlichen Europa, aber auch die jedem Lande oder auch jedem kleinsten Ort eigentümlichen. Die Wirkungen der Gewässer, denn wie sich im Geschmack und Gewicht unterscheiden, so ist auch die Wirkung eines jeden sehr verschieden. Das heißt auch, das, was er hier beschreibt, ist durchaus nicht Wetter. Das ist kein Durchschnittswetter, sondern das sind alle möglichen, die Frage, welche Nahrung nehmen die Leute zu sich, wie sind ihre Wasserquellen und so weiter. Und das prägt die Körper. Das bedeutet aber zweitens, und da würden wir wahrscheinlich aussteigen, bis Hippokrates sagt man, ja, das ist Umweltmedizin. Wenn man den zweiten Teil liest, denkt man nicht mehr, dass das Umweltmedizin ist. Dann ist das eher sowas wie Umweltethnologie. Aber diese ethnologische Figur sehen wir hier auch bei Herodot in den Historien, und zwar die Vorstellung, dass Kulturen diametral anders sein können, je nach klimatischen Verhältnissen. Hier geht es also um Ägypten versus Griechenland, und Ägypten gilt als absolut heiße, also Kultur der Hitze. Die leben am Rand dessen, wo Menschen überhaupt noch leben können. So stellen sich die Griechen das vor. Wie der Himmel in Ägypten anders ist als anderswo, wie der Strom anders ist als andere Ströme, so sind auch die Sitten und Gebräuche der Ägypter in fast allen Stücken denen der übrigen Völker entgegengesetzt. Also extremes Klima erzeugt auch sowas wie extreme Lebensformen. Und dafür sind die Ägypter das Beispiel. So gehen in Ägypten die Frauen auf den Markt und treiben Handel. Die Männer sitzen zu Hause und weben. Die Männer tragen die Lasten auf dem Kopf, die Frauen auf den Schultern. Die Frauen lassen ihr Wasser im Stehen, die Männer im Sitzen. Andere Völker leben getrennt von den Tieren. Die Ägypter leben mit den Tieren zusammen. Der Brotteig wird mit den Füßen geknetet, der Lehm mit den Händen. Mit anderen Worten, ist eine verkehrte Welt. Ja? Anderes Klima, total andere Kultur. Diese Verbindung von Klima und Kultur hält sich bis im Grunde ans Ende des 18. Jahrhunderts. Ist also noch ganz präsent in der Aufklärung. Was dahinter steckt, ist einerseits diese hippokratische Vorstellung vom menschlichen Körper, der ganz stark von Umweltbedingungen beeinflusst ist. Und jeder Körper ist anders und jede Region hat andere Körperformen und Krankheitsformen. Aber auch, und das ist wichtig für die Theorie des Klimas als politischem Objekt, die Vorstellung, dass das Klima das ist, also was einerseits eine Gemeinschaft von anderen unterscheidet, aber was auch ihre Identität ausmacht, weil es unausweglich allen gemeinsam ist. Das ist ein Satz, Aristoteles hat viele solche Sätze, wie die Griechen sich von den anderen klimatisch unterscheiden. Den zitiere ich jetzt mal hier nicht, sondern einen anderen Satz aus der Politik. Die Mitglieder einer Gemeinschaft müssen gemeinsam ein bestimmtes Gut von derselben Art besitzen. Einerlei, ob sie daran gleichen oder unterschiedlichen Anteil haben. Dies könnte zum Beispiel Nahrung, Land von einer bestimmten Größe oder etwas anderes dieser Art sein. Nun kann man sagen, okay, die haben Land. Ja, die sind alle auf dem gleichen Boden, an dem gleichen Ort. Aber Land kann man immerhin noch zwischen Reich und Arm ungleich verteilen. Die Kernidee des Klimas wäre zu sagen, das ist eine Umweltbedingung, an der alle wirklich gleichen Anteil haben. Sie sind ihr ausgesetzt, aber sie profitieren auch davon. Ja, also das ist sozusagen das absolut unausweglich Gemeinsame einer Gesellschaft an einem bestimmten Ort. Und das prägt die Identität und die Andersartigkeit im Vergleich zu anderen Gemeinschaften. Das heißt, das alte Klima, das sehr, sehr viele, ja, wie soll ich sagen, Synonyme hat, auf die ich jetzt gar nicht eingehe, zum Teil ist es also körperliche Einflüsse, Orte, Zonen, ist etwas, was engstens mit dem Körper verbunden ist und die Singularität der Körper an einem Ort bestimmt. Die Grundlage und Bedingung des Zusammenlebens, also die Frage auch, inwiefern diese Gegebenheiten des Klimas oder auch der Lage einer Region bestimmte jeweils andere soziale Institutionen erfordert. Schließlich, darüber habe ich jetzt noch nicht geredet, das wäre sozusagen ein eigener anderer Vortrag, die Zyklen der Natur. Also die Jahreszeiten, die Winde, die Böden, die Umweltbedingungen. Die Zyklen der Natur sind deshalb wichtig, weil sie sozusagen immer wieder Grenzen setzen. Grenzen der Regeneration, Grenzen der Fülle von etwas. Und innerhalb dieser Grenzen muss sich eine Gesellschaft verorten. Das heißt, Klima, oft heißt das eben Luft, wie bei Aristoteles, ist ein Medium der Verbindung zwischen Menschen, wenn man so will, ein soziales Medium. Gerade bei Stadt und Luftverschmutzung in der Stadt wird das ganz früh, schon im 17. Jahrhundert thematisiert. Ey, wir stecken hier alle gemeinsam in der schlechten Luft Londons und so weiter. Aber natürlich auch ein Medium der Verbindung mit dem Nichtmenschlichen. Also es ist der Ausdruck für die Art und Weise, wie die Landschaft, in der ich lebe, mich beeinflusst. Nun, nächster Schritt in diesem Kapitel, was war Klima, ist jetzt wirklich die politische Theorie der Aufklärung. Und jemand wie Montesquieu greift Aristoteles, Baudin, viele andere auf und versucht in seinem Buch Der Geist der Gesetze, de l'Esprit des Lois, also es ist einerseits eine Theorie, Sie wissen das alles, eine Theorie der Gewaltenteilung, es ist eine Theorie, was sind überhaupt Gesetze? Aber in diesem Traktat der politischen Theorie, wenn man so will, dem Grundstein der modernen politischen Theorie, findet sich im 14. Buch und noch in einigen anderen, aber am stärksten im 14. Buch, ein langes Kapitel über den Zusammenhang von Klima und politischen Institutionen. Schock, schwere Not. Ich lese Ihnen das vor, Sie werden sagen, das ist heute sehr problematisch. Wir haben einen absoluten körperlichen Determinismus des Klimas. Kalte Luft zieht die Oberfläche der äußeren Gewebe, also Fibre, unseres Körpers zusammen. Das vermehrt deren Spannkraft und fördert die Rückkehr des Blutes und so weiter. Warme Luft dagegen erschlafft die Außenseite der Gewebe und verlängert sie. Sie vermindert also ihre Stärke und Spannkraft. In den kalten Klimaten besitzt man also mehr Kraft. körperlich. Diese größere Stärke muss viele Wirkungen hervorbringen, zum Beispiel mehr Selbstvertrauen und das heißt mehr Mut, mehr Bewusstsein seiner Überlegenheit und das heißt weniger Wunsch nach Rache, eine bessere Meinung von der eigenen Sicherheit. Also wir kommen hier ganz schnell von den Fasern des Körpers und ihrem Austausch mit der Lufttemperatur zu der Mentalität und den Charakteren in einem Land beispielsweise. Und das heißt bessere Meinung von der eigenen Sicherheit und das heißt mehr Freimut. Die Bewohner warmer Länder dagegen sind furchtsam, wie es die Greise sind. Die der kalten Länder sind mutig wie die jungen Leute. In den kalten Ländern sind Sinneswahrnehmungen weniger lebhaft. In den kalten Ländern hat man wenig sinnliche Empfänglichkeit für Vergnügungen. Sie ist größer in den gemäßigten Ländern, außerordentlich in den warmen Ländern und so weiter. Das ist nur ein kurzer Abschnitt. Man denkt, oh Mann, ne? Ist das eigentlich schon Rassismus? Es ist nicht Rassismus im modernen Sinne, weil es eben überhaupt nicht über Abstammung redet, sondern eigentlich eine Vorstellung präsentiert, dass Körper eben ganz massiv anders, Körper und Menschen und Mentalitäten anders funktionieren, je nach Umweltbedingungen. Und die Umweltbedingung, um die es Montesquieu interessanterweise geht, ist hier erstmal nur heiß-kalt. Das ist ein großer Reduktionismus gegenüber dem, was Leute wie Hippokrates sich so vorstellen. Aber gut, was will der Autor uns damit sagen? Mal abgesehen davon, dass man das irgendwie problematisch findet. Montesquieus Vorstellung von sozialen Institutionen ist eine, die sehr, sehr stark umweltrelativistisch ist. Gerade auf der Basis dieses seltsamen Körpers, der übrigens nicht mal dem entspricht, was man 1748, als das Buch rauskommt, über Körper wusste und über das Verhältnis von Temperatur und Körper. Das ist, also ich will nicht sagen Bullshit, sondern eine irrsinnig einfache Mechanik, die er da entwickelt. Was er damit will, ist, unterschiedliche Grade der Weltoffenheit zu beschreiben. Es gibt eine Stelle in diesem 14. Buch, da sagt er, ich war in den Opern von Italien und England, Opernhäusern, beide sind Opernkulturen, und ich habe die gleichen Stücke dort gesehen, aber das Publikum, also Kultur der Kälte in England, das Publikum in Italien, Kultur der Hitze, reagiert vollkommen anders. Ja, die einen sind unglaublich mitgerissen, das sind natürlich die Italiener, die werden von dieser Oper sozusagen durchgerüttelt. Die Engländer sitzen da, kühler Genuss. Das ist sozusagen der Kern dieser Vorstellung, dass das Gewebe einer Gesellschaft, die Gesetze, die Regierungsform, die Art und Weise, wie Familien funktionieren, abhängig davon sind, wie sensitiv die Körper sind, die sich in dieser Region bewegen. Das basiert auf einem Gesetzesbegriff, der für uns auch eher unüblich sind. Wir würden sagen, Gesetze sind Regeln. Gesetze für Montesquieu sind Beziehungen. Gesetze im weitesten Sinn des Wortes sind Beziehungen, die sich aus der Natur der Dinge mit Notwendigkeit ergeben. In diesem Sinne haben alle Wesen ihre Gesetze. Das heißt, diese hobbesianische Trennung, hier haben wir Gesellschaft, da haben wir Natur. Montesquieu würde sagen, nein, auch die Natur hat ihre Gesetze, die funktionieren nur anders. Und diese Gesetze regeln die Verhältnisse zwischen den Dingen, so wie die Gesetze zwischen Menschen, die Verhältnisse zwischen Menschen regeln. Ja? Und das bedeutet, eine Regierung muss sozusagen jeweils auf die Umweltbedingungen oder auch auf die Art und Weise, wie die Leute leben, welche spezifischen Probleme die haben, welche Mentalität die haben, wie die auf Opern reagieren oder wie die zum Beispiel auch Streitigkeiten lösen, müssen die jeweilig reagieren. Das heißt, um eine gemäßigte Regierung zu bilden, muss man die verschiedenen Gewalten miteinander verbinden, sie regulieren, sie temperieren, sie wirken lassen. Also diese Metapher des Temperierens, das ist wirklich das, was im Französischen da steht. Die deutsche Übersetzung verpasst diese Pointe restlos von Ernst Forsthoff, dem großen Carl Schmitt-Verehrer. Wie dem auch sei, es geht sozusagen um Ausgleich, und Dämpfung. Also es ist die Aufgabe des Staats und der Gesetze, die Extreme einander auszugleichen, die unterschiedlichen Interessen sozusagen in ein gemeinsames Geflecht zu integrieren. Das ist die Vorstellung. Man müsste jetzt sehr lange noch weiter über den Geist der Gesetze reden. Diese berühmte Theorie der Gewaltenteilung ist im Grunde genommen genau der Ausdruck davon. Es geht um Checks and Balances. Es geht darum, den Staat sozusagen nicht von einem einzigen Leviathan regieren zu lassen, also absolute Macht zu haben, sondern drei verschiedene Instanzen, die einander begrenzen, die zuarbeiten, aber auch begrenzen und einander regulieren. Das wäre sozusagen Montesquieus Idee. Etwas später, Herder, gar kein Fan, der deutsche Kulturtheoretiker Herder, der eigentlich Montesquieus Theorie aufgrund dieser komischen Körperbilder vollkommen daneben findet, aber der in einer gewissen Weise auch anknüpft an eine Perspektive auf Gesellschaften als klimatisch verwurzelt, klimatisch basiert. Er wendet sich gegen alle Vorstellungen, die so deterministisch sind, wie Montesquieu das in diesem ersten Absatz da beschreibt, und macht das schöne Wortspiel natürlich mit Clinain. Das Klima zwinget nicht, sondern es neiget. Das ist genau das Verb, von dem sich Klima auch an. Es gibt die unmerkliche Disposition, die man bei eingewurzelten Völkern im ganzen Gemälde der Sitten und Lebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer zeichnen oder festlegen kann. Also die Leute sind von ihrem Klima geprägt, auch wenn das schwer auf den Punkt zu bringen ist. Das andere, worauf Herder hinweist, ist, dass Kulturen im Grunde genommen kollektive Formen der Auseinandersetzung mit diesen Umweltbedingungen sind. Und das bedeutet auch, den Mensch als ein Wesen zu verstehen, das in der Tat auch im lokalen Maßstab sich auch das lokale Klima verändert und sozusagen es nutzt, aber auch es verändert. Nun ist keine Frage, dass wie das Klima ein Inbegriff von Kräften und Einflüssen ist, zu dem die Pflanze wie das Tier beiträgt, der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sei, dass er es, dieses Klima, durch Kunst ändere. Europa war vormals ein feuchter Wald und andere jetzt kultivierte Gegenden waren es nicht minder. Es ist gelichtet und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geändert. Wir denken natürlich, Klimawandel, findet der das auch noch gut? Kultur ist immer Klimawandel im lokalen Maßstab. Und was für Herder wichtig ist an dieser Sache, ist, wir sind die, die wir sind, nur in diesem Austausch und dieser Aushandlung, die jede Kultur ist mit der Natur, mit dem Ort, an dem sie jeweils ist. Das ist sozusagen das, was unter der Kulturtheorie Herders liegt. Interessant, ich sage das nur ganz kurz, ist auch dabei eine Vorstellung, die jetzt so im New Materialism wiederkehrt, nämlich einer absolut nicht toten Materie, sondern sagt, wenn man sich die Materie auch durch moderne Wissenschaft genau anschaut, die Luft ist nur das beste Beispiel, dann sieht man, dass die eben sehr komplexen Gesetzen unterliegt, die wir verstehen müssen und die sozusagen ihre eigenen Regelwerke und ihre eigene Aktivität hat. Das heißt, zusammenfassend, die Vorstellung eines politischen Innenklima geht zunächst mal aus von einer Vielfalt von Klimata und damit auch einer Vielfalt von sozialen Institutionen, Kulturen und so weiter. Das ist also so eine Art auch Diversitätstheorie, die sagt, also in Köln würde man sagen, jeder Jeck ist anders. Ne? Also je nach Klima ist die Lebensform jeweils eine andere. Und diesen Zusammenhang müssen wir verstehen. Zweitens nochmal Aristoteles. Klima ist die gemeinsame Lebensbedingung. Sie wird geteilt, aber sie kann anders als der Boden nicht aufgeteilt werden, sondern wir stecken gemeinsam drin. Und natürlich beeinflussen wir die Luft, in der wir uns bewegen und das Klima. Aber genau deshalb ist es ein genuin soziales Problem oder ein politischer Streitgegenstand. Ganz klar ist hier der Anti-Universalismus, während also Hobbes von diesen gleichartigen, aber kampflustigen Menschleinen ausgeht, geht es hier um jeweilige Einzigartigkeiten. Gesetze werden als Relationen zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Nichtmenschlichem gesehen. Und sozusagen Gesetze sind die Regeln, mit denen man sich auf seine Mitmenschen, aber eben auch auf die Welt um einen herum bezieht. Diese Gesetze kann man sich aber selber geben. Diese Gesetze sind nicht naturgegeben oder irgendwas, sondern die sind kontingent. Nur die müssen und die können auch ganz unterschiedlichen Strategien folgen. So ist das bei Montesquieu gedacht. Er sagt, es gibt Völker, die leben in großer Hitze und die machen extra Gesetze, damit sie sich dem so richtig schlaff hingeben können. Und es gibt andere Völker, die machen dann Gesetze, um gegen diesen Erschlaffungszustand des Klimas anzuarbeiten. Ja, okay. Das heißt, Klima ist eine Konvergenzfigur, an dem natürliche Lebensbedingungen und gesellschaftliche Ordnung sozusagen zu einer Verzahnung kommen. Klingt gut, klingt vielleicht weniger schlimm als dieses erste Montesquieu-Zitat. Die Frage ist, warum ging das alles zu Ende? Ich werde ein paar kurze Zitate an die Wand werfen. Es ist eine Fülle von Schritten in die Moderne, die wir getan haben. Wir unterscheiden eben zwischen Organismen und Umwelten. Wir unterscheiden radikal zwischen Lebensbedingungen und Gesellschaften und so weiter. Fangen wir mal an. David Hume, im gleichen Jahr wie Montesquieu schreibt er On National Characters, also kommt auch 1748 raus und argumentiert genau gegenteilig, sagt nein. Das klingt so ein bisschen, für mich klingt diese Theorie über Gesellschaft total nach Gabriel Tarrant. Also Gesellschaften haben ihre Eigendynamik und diese Eigendynamik hat nichts mit Umweltbedingungen zu tun. Der menschliche Geist ist von Natur aus zur Nachahmung veranlagt, also Gesellschaftsmitglieder ahmen einander nach, ist eine Gruppe von Menschen zu einem politischen Körper vereinigt, ergeben sich so häufig Gelegenheiten zum Zusammentreffen, dass sie außer der gleichen Sprache oder dem gleichen Dialekt auch ähnliche Sitten entwickeln. Sitten sind nicht etwas, was auf die Umwelt reagiert, sondern das sind Imitationsphänomene innerhalb einer Gesellschaft, die sich sozusagen selbst konstituiert. Ähnliche Sitten entwickeln und einen allgemeinen oder nationalen Charakter neben ihrem persönlichen Charakter eines jeden Einzelnen. Das wäre sozusagen diese Figur der selbstreferenziellen Gesellschaft. Dann natürlich nur ein sozusagen Ausdruck des Mindsets der Industrialisierung. Zivilisation als Sieg über die Natur, als Beherrschung der Natur. Das ist aus der Einführung in die Universalgeschichte von Jules Michelet, einem eigentlich liberalen Historiker. Ein Krieg hat mit der Welt begonnen, der erst mit dem Ende der Welt vorbei sein wird. Nicht vorher. Der Krieg des Menschen gegen die Natur, des Geistes gegen die Materie, der Freiheit gegen das Schicksal. Ja, die Geschichte ist nichts anderes als die Erzählung von diesem ewigen Kampf. Geschichte wird sich als Protest gegen die Natur erweisen, als fortschreitender Triumph der Freiheit über die Natur. Ja, und kaum weiter unten kommt dann auch, und mit dem Klima haben wir auch nichts zu tun. Ja, also diese Klimafigur, diese Vorstellung, dass Menschen wirklich in ihrem Klima, aus ihrem Klima sind, wird hier also ganz ausdrücklich in der letzten Zeile. Überall auf der Welt sieht man die fatale Macht der Natur schwächer werden und die Tyrannei von Rasse und Klima schwinden. Hier kommt jetzt schon Anfang des 19. Jahrhunderts oder im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts die Kategorie der Rasse dazu. Rasse und Klima sind in einer gewissen Weise ähnlich funktionierende Begriffe. Im 19. Jahrhundert werden die sozusagen zu zwei sehr unterschiedlichen Begriffen, die beide so eine Art Determinismus-Figur machen. Das sehen wir hier, Ellsworth Huntington, ein amerikanischer Geograf, der dann tatsächlich so richtigen Klimadeterminismus macht. Das hat nichts mehr mit dem zugegebenermaßen kruden Vorstellungen von Montesquieu zu tun, sondern für Ellsworth Huntington ist es so, es gibt gute Klimata, es gibt schlechte Klimata und die determinieren den Handlungsspielraum der jeweiligen Gesellschaft und auch der Individuen. Also die Rassen der Erde sind wie Bäume, entsprechend ihrer Art bringt jeder die Frucht hervor, die wir Zivilisation nennen. Und hier haben wir dann so ein wunderbar, das ist jetzt wirklich rassistisch, ein, wie soll ich sagen, Kombinationsschema, weiße und schwarze, heiß und kalt. Und hier, also kalte, weiße in der Kälte sind sozusagen der Grundwert 100. Und dann ist die Frage, wenn man Weiße in die Wärme bringt, arbeiten sie nur noch halb so viel. Wenn man Schwarze in die Kälte versetzt, arbeiten sie immerhin halb so viel, aber ganz fatal wird es dann sozusagen, alles sinkt auf ein Drittel ab, wenn Schwarze, also rassisch inferiore Menschen, dann auch noch in die Hitze gesetzt werden. Das ist dann sozusagen wird einfach eine absolute Determination durch Klima. Und es ist dieser Bullshit, also das ist wunderbar zu lesen, dieses Civilization and Climate, das ist so unvorstellbar krude in seiner wissenschaftlichen Methodik, auch wenn das so quantifizierend daherkommt, dass es einem wirklich Angst und Schrecken einjagt. Und selbst Zeitgenossen haben dann schon gesagt, also, so einfach ist es nicht. Huntington war Teil der Eugenikbewegung, also der war sozusagen Klimadeterminist und Rassist zusammen. Aber es sind diese Vorstellungen, die Umwelt begrenzt Gesellschaften auf diese und jene Weise, die dann dazu geführt haben, dass wir heute eben diese ganz, ganz starke Trennung von Gesellschaften und ihren jeweiligen Umwelten haben wollen. Sagen, nein, das, was Menschen machen, ist kontingent. Und ja, und dann kommt immer so eine schöne Formulierung, ja, natürlich, das Vorhandensein natürlicher Ressourcen spielt eine Rolle. Aber da haben wir jetzt schon diesen extrem externalisierten Klimabegriff. Also Klima ist halt eine Ressource, so wie Boden eine Ressource ist oder Wasser oder geopolitische Lage oder was da halt wächst. Aber da geht es sozusagen nur noch um etwas, was der Gesellschaft absolut nicht mehr inhärent ist. Und der Grund für diese Separation ist dieser Kram. Dann, das ist ein Satz von einem meiner Lieblingstheoretiker Dipal Chakrabarty. In seinem ersten berühmten Text The Climate of History fällt dieser wunderbare Satz, den ich eben mit dem Symbol von Freiheit und Abenteuer zusammen montiert habe. Das Gebäude der modernen Freiheiten steht auf einer ständig wachsenden Basis von Fossilenergie. Das ist jetzt sehr verkürzt. Was ich damit sagen will, ist, natürlich sehen wir am Ende des 18. und vor allen Dingen dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts den Umstieg auf fossile Brennstoffe. Und es ist dieser Umstieg, der unendlich viele Freiheiten generiert hat. Nämlich zuallererst mal die Freiheiten von den Regenerationszyklen der Natur. Es gab Energiekrise im 18. Jahrhundert, die sogenannte Holznot. Das ist genau eine Krise, die mit beginnender Industrialisierung die wichtigste Energiequelle einfach begrenzt. Und genau das ändert sich mit dem Einsatz fossiler Brennstoffe. Es ist die Kohle, die die industrielle Revolution möglich macht. Und die Pointe von Chakrabartys Satz in diesem ansonsten auch sehr lesenswerten Aufsatz ist, wirklich zu sagen, das, was wir mit Freiheit verbinden, nämlich zum Beispiel Mobilität, individuelle Verfügbarkeit von Dingen, ja, all das steht auf einer unerkannten und unerklärten Basis fossiler Brennstoffe. Das heißt, die große Separation von Klima und Gesellschaft findet statt, das habe ich jetzt nicht weiter durch ein Zitat belegt, durch auch eine Separation von Körpern und Klima. Bis ans Ende des 19. Jahrhunderts kann man sagen, dass die Vorstellung eines Körpers, der zum Beispiel mit Krankheiten affiziert wird, sehr stark mit der Luft zusammenhängt. Miasmentheorie ist das Stichwort. Krankheitserreger in der Luft machen uns vor allen Dingen kollektiv krank. Das endet mit der modernen Keimtheorie, also der Infektionstheorie, Robert Koch, Pasteur. Und damit lassen sich sozusagen Organismen komplett von ihrer Umwelt trennen. Ja, also, oder auch Pathogene werden getrennt von dem Medium, in dem sie sind. Wir würden heute sagen, klar, Cholera, Bakterien sind blöd, aber ich muss gucken, ob die aus dem Wasser kommen oder auf Nahrung oder durch Schmierinfektion und so weiter. Hippokrates würde gesagt haben, nein, ich muss genau gucken, welche Qualitäten von Stoffen den Körper krank machen. Zweitens die selbstreferenzielle Gesellschaft, also der eigentlich wichtige Umweltbegriff wird der sozialen Umwelt des Milieus in der französischen Theoriebildung. Dann natürlich diese Blüten, die der Klimadeterminismus treibt, was auch sehr lange immer noch von Sozialwissenschaftlern, also sehr, sehr große Abwehrreaktionen generiert, wenn man Gesellschaften mit ihren Umwelten in Verbindung bringt. also es gibt mehr Rhetorik gegen den Determinismus als wirklich deterministische Figuren, aber es ist so ein ganz, ganz klares Insistieren darauf, dass der Mensch eben nicht gezwungen wird vom Klima. Fossilenergie als sozusagen Abkopplung von begrenzten Regenerationszyklen und sozusagen diese berühmte Formel, die Grenzen des Wachstums. Die Grenzen des Wachstums werden zerstört mit der Verfügbarkeit von endlosen Mengen von Energie. Das ist sozusagen. Und dann 1972, als der Club of Rome diesen Bericht präsentiert, der diesen Titel trägt, sieht man auf einmal, es sind eben nicht einfach nur die Grenzen der Energie, sondern es gibt andere Grenzen, von denen wir nicht frei sind und auch nie frei sein werden. Freiheit schließlich als Verfügbarkeit von Dingen, von ja, Abkopplung menschlichen Lebens von den Zyklen der Natur. Der letzte Punkt ist der folgende. Die Frage ist, was können wir mit diesem alten Kram anfangen? Wir haben gesehen, wie das funktioniert hat und wir haben gesehen, warum es zu Ende gekommen ist. Und dieses zu Ende kommen hat sehr, sehr viel mit dem Selbstverständnis der Moderne zu tun, also dem modernen Selbstverständnis zu tun. Die Frage ist, was können wir heute machen und in welcher Weise ist das etwas, was in die Zukunft, also über die Moderne hinausführen könnte, die Moderne dieser Abkopplung. Das wäre zunächst mal ein Verständnis von Kultur als ein sich einrichten im Klima. Das bedeutet ein sich einrichten in bestimmten Landschaften, auch in den Grenzen, die diese Landschaften bilden, auch eine Identität ausbilden in Bezug auf dieses gemeinsame Geteilte. Das ist ein Zitat von einem japanischen Denker, den ich hier habe. Aber grundsätzlich müsste man sich überlegen, es gibt sowas wie Kultur, Erbe der Menschheit. Es gibt Landschaften, die sind auch sozusagen Menschheitserbe. Und die Frage wäre, in welcher Weise kann man diese Singularität, diese Vorstellung eines singulären örtlichen Klimas, das zu kultivieren, zu bewahren, nicht zu zerstören ist, als sozusagen kulturellen Wert. Ich kann darauf jetzt nicht wirklich eingehen. Als Kulturhistorikerin habe ich mich sehr, sehr viel mit der Art und Weise beschäftigt, wie Kulturen Klima thematisieren. Und dann sieht man, dass die davon einen sehr klaren Begriff haben. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, und das ist jetzt sehr Latour, was jetzt noch kommt, die Vorstellung, dass wir uns vollkommen von einem universalistischen Menschenbild und auch von bestimmten Dichotomien der Moderne separieren müssen, sondern dass es eigentlich einen bestimmten Typus von Freund-Feind-Unterscheidung geben muss. Das ist hier aus einem Gespräch mit Ulrich Beck. Latour unterscheidet sozusagen zwischen Menschen, die sich um Gaia, wie er das nennt, um Umweltprobleme, um Klimastabilität scheren von solchen, die das nicht tun. Und sagt, sie, also diese neoliberalen Autofahrer, Globalisten, Klimawandelleugner und so weiter, leben in einer anderen Welt als ich. Und sie leben in einer Welt, die zerstört wird. Sie eignen sich mein Land an. Dass dieses Land nicht als Staat definiert wird, heißt nicht, dass es keine Landnahme ist. Um es zuzuspitzen, sie sind Humans, ich bin Gaien. Oder Terrien, wie es auf Französisch, oder Erdverbundener. Also bleib jetzt mal mit dem Begriff der Erdverbundenheit. Das heißt, sozusagen unabhängig von nationalen Grenzen oder Parteizugehörigkeiten würde es sozusagen eine notwendige Freund-Feind-Unterscheidung geben zwischen denen, die sich um ihr Terrain kümmern, die dieses Terrain bewirtschaften, kultivieren, bewahren wollen, und solchen, die das als Ressource betrachten, die das aneignen wollen, die Schädigungen in Kauf nehmen und so. Das hat eine beim späten Latour recht militaristische Rhetorik. Hier ein anderes Zitat aus das terrestrische Manifest. Haben Sie schon bemerkt, wie anders Ihre Gefühle sind, je nachdem, ob man Sie bittet, die Natur zu verteidigen? Langweilig. Oder ihr Territorium zu verteidigen. Und schon stehen sie Gewehr bei Fuß. Es ist vitaler, existenzieller und auch verständlicher, weil weitaus direkter. Es ist eine Frage der Verbundenheit, der Lebensweise, die man uns gerade entreißt, des Bodens, des Eigentums, die unter unseren Füßen entgleiten. Das ist ja auch die vorherrschende Metapher in diesem eigentlich U-Aterrir genannten, also wie können wir landen, wie können wir auf dem Boden ankommen. Das hat meiner Meinung nach sehr viel von Carl Schmitts Theorie des Partisanen zu tun. Es geht um eine Militanz, die wirklich darin besteht, seinen Boden zu verteidigen. Wenn Sie die Theorie des Partisanen sonst kennen, sagt Schmidt ja, das Schlimme ist, wenn der Partisan dann aufbricht und auf einmal das international macht. Aber der Partisan, der zu Hause bleibt und sein Land verteidigt, ist eigentlich eine heroische Figur. Und ich glaube, es ist genau diese Art von Militanz, die Latour wieder aufgreift und sagt, wir müssen hier unterscheiden, wer sind die, die für und gegen uns sind. Wer nimmt diese Zerstörung Gaias, die Veränderung des Erdsystems in Kauf und wer steht auf und tut was dagegen? Dritter Punkt, das kann ich wie gesagt auch nur anreißen, aber das geht nochmal zurück auf Aristoteles und diese Idee vom Gemeingut. Ich will das jetzt gar nicht allzu lang ausführen, aber man kann natürlich sagen, und das ist jetzt auch eher trivial zu sagen, Klimastabilität ist ein Global Commons. Die Frage ist, was brauchen wir? Vielleicht nicht gerade den Klimaleviathan, aber welche Formen der Aushandlung und des Managements oder auch der Monetarisierung? Ich habe gerade vor einer Woche einen Vortrag von Johann Rockström gehört, diesem Planetary Boundary Typ hier vom PIC in Potsdam. Und er sagte, wir brauchen sozusagen Management-Ansätze, um Global Commons, die zur Klimastabilität beitragen, zu schützen. Das Beispiel war Amazonas, die größte CO2-Senke der Erde. Und sagen, wir können nicht einfach Brasilien sagen, ey Mann, ey, holz da doch nicht immer ab und lass doch mal die Eingeborenen leben. Das ist so uncool. Sondern wir müssen die dafür bezahlen. Die müssen den Job eines sozusagen Planetary Steward kriegen und sagen, wir bezahlen und wir kontrollieren. Und das bedeutet in sehr, sehr vielen Kontexten eine absolute Umverteilung von Norden nach Süden. Also das ist in vieler Hinsicht, finde ich, eine diskutable Frage. Und was ist mein letzter Punkt? Genau. Also diese Aufteilung der Welt, die Latour und viele andere vorschlagen, wäre zu sagen, es geht nicht mehr um die Frage von nationalen Oppositionen und auch Parteiopposition, ist man Grün oder FDP, sondern es geht um die Frage, wie man den Raum definiert und die Art und Weise, wie man in diesem Raum ist und lebt und das zu politisieren. Das heißt also einerseits eine Verteidigung des Raums, aber auch eine Anerkennung der absoluten existenziellen Abhängigkeit von dem Raum und von seinen Grenzen oder aber eben ein Territorium als Ressource, als Besitz, als Bewegungsraum zu verstehen. Es geht dabei auch um andere Formen der Verbundenheit, also nicht staatsbürgerliche Verbundenheit, sondern Ortsverbundenheit, was für ihn also ganz stark auch Migration beinhaltet, also das Ankommen können. Und die Philosophin Eva von Redeker sagt dann, das Wichtigste ist eigentlich nicht, wenn man angekommen ist, auch bleiben zu können. Und deshalb hat sie diesen Begriff der Bleibensfreiheit entwickelt, zu sagen, einen Ort so zu bewohnen, dass man an ihm bleiben kann. Ja, und dass man an ihm ankommen kann und bleiben, aber auch, dass man es aushält, an ihm zu bleiben. Diese Vorstellung von Stabilität, die nur im Wachstum besteht, wäre zu ersetzen natürlich durch Formen der Stabilität, als Degrowth oder sozusagen diese Incentives auf ständige Expansion wegzunehmen, planetarische Interdependenz anzuerkennen. Und das ist vielleicht der eine Punkt, an dem ich von Latour mich unterscheide. Und das ist ein begrifflicher Punkt. Er sagt Erdverbundene. Und ich würde sagen, nein, diese Erdverbundenheitsmetaphorik ist erstens mal irgendwie so ein bisschen belastet. Und zweitens tut sie die Emphase immer noch ganz, ganz stark auf den Ort hier. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist sowas wie ein politischer Provinzialismus in Zeiten des Klimawandels. Und so komme ich doch nochmal zurück zum Klimawandel, von dem ich versprochen habe, dass ich nicht über ihn reden will. Aber die Idee wäre zu sagen, nein, nicht Bodenverbundenheit, sondern Luftverbundenheit. In diesem Sinne einerseits des Lokalen, aber so wie wir es heute sehen, wir wissen, das Klima ist ein globales Strömungssystem. Und das heißt, was immer wir an einem Ort tun, ist in ständiger, unmittelbarer Verbindung mit ganz vielen anderen Orten an der Welt. Und was an anderen Orten an Zerstörung passiert, Stichwort Amazonas, betrifft uns hier. Also das wäre sozusagen meine Vorstellung einer bisschen eleganteren, fließenderen Dialektik zwischen Ort und Globus oder Planet. Aber im Grunde genommen ist es sozusagen eine Variation auf Latours Begriff der Erdverbunden. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld und alles Weitere können wir fragen.
Das war die Kulturhistorikerin Eva Horn über historische Perspektiven auf das Thema Klima. Sie hat ihren Vortrag am 2. Juli 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe Theorie und Gesellschaft des Instituts für Sozialwissenschaften. Und jetzt habe ich noch eine Ankündigung für euch, denn den nächsten Live-Hörsaal, den gibt es in Halle und zwar am 1. November beim Silbersalz Science und Media Festival. Da geht es um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Die Antwort ist, ja, tut er, so krass das auch klingt. Marco Bohnhof vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam erklärt, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Der Eintritt, der ist frei. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf der Seite und in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.